Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und dem frischen Blick auf einen älteren Roman, der vor bald 50 Jahren in den USA erschienen ist. Solomons Lied, geschrieben von einer ganz großen Schriftstellerin. Hier hören wir kurz ihre Stimme.
Writing life. Trying to make sure that the white gaze was not the dominant one in any of my books. And the people who helped me most arrive at that kind of language were African writers.
Das war Toni Morrison über den Einfluss afrikanischer Literatur auf ihre eigene, die ihr 1993 den Literaturnobelpreis eintrug, als erster und bislang einziger schwarzer Autorin überhaupt. Jeder Roman, nun Solomons Lied, war der dritte von Toni Morrison. US-Präsident Barack Obama nannte ihn sein Lieblingsbuch. Und jetzt gibt es Solomons Lied in neuer deutscher Übersetzung. Und die schauen wir uns an mit den deutschen Autorinnen Mitu Sanyal und Alice Hassas gleich in dieser Lesart. Seien Sie alle herzlich begrüßt. Ein magisch-realistischer Bildungsroman, eine opulente Familiensaga, ein drastisches Soziogramm von Diskriminierung und alltäglichem Rassismus, dem sich schwarze Menschen in den USA der 1930er bis 60er Jahre ausgesetzt sahen. All das ist Solomons Lied, ein Roman der Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Sie war die erste schwarze Autorin, der diese höchste Literaturehre zuteil wurde. Für Solomons Lied erhielt sie 1977 den National Book Award. Es zählt heute zu den Klassikern im großen Romanwerk von Toni Morrison und ist jetzt in neuer Übersetzung auf Deutsch erschienen. Und ich freue mich, jetzt darüber mit zwei deutschen Autorinnen zu diskutieren, zwei Rheinländerinnen, wie es der Zufall will. In Köln ist Alice Hassas geboren, die Journalistin, Podcasterin und Bestsellerautorin des Buches »Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten«. Und Alice Hassas hat vor zwei Jahren zur deutschen Ausgabe von Toni Morrisons Erstlingsroman ein Nachwort verfasst. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kulturhof.
Hallo.
Und in Düsseldorf, wo sie geboren ist, sind wir mit Mitu Sanyal verbunden, der Essayistin und zwischen prominenten Romanautorin. Sie hat nun das Nachwort zu Solomons Lied geschrieben. Hallo Frau Sanyal, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie.
Sie schreiben gleich zu Beginn Ihres Vorworts, mit Toni Morrison ist alles persönlich. Was meinen Sie damit?
Ich habe wirklich, als ich das erste Buch von ihr gelesen habe, das war tatsächlich sehr blaue Augen, hatte ich das Gefühl, das ist der Roman für mich, was natürlich absurd war, weil der mit meiner Realität in Deutschland der 70er, 80er Jahre aufzuwachsen sehr, sehr wenig zu tun hatte. Gleichzeitig war Toni Morrisons Literatur, das sagt mir über den Literaturmarkt tatsächlich jetzt als über sie, der Roman, der am meisten mit meiner Lebenserfahrung damals in irgendeiner Form korrespondieren konnte, weil es um Erfahrungen von Rassismus ging, weil es um die Schwierigkeit ging, dann darüber hinaus Freundschaften zu leben, wie sich das in Psychen, in Körper, in Lebensgeschichten einschreibt. Und es hatte mir so wahnsinnig gefehlt in der deutschsprachigen Literatur. Und dann ging das immer so weiter. Also immer, wenn ich vor einem neuen Problem in meinem Leben stand, gab es eine Antwort von Toni Morrison darauf, die sie natürlich nicht für mich geschrieben hat. Ich war nicht ihre Zielgruppe, aber trotzdem hatte ich immer das Gefühl, jede Zeile richtet sich direkt an mich.
Und ging und geht Ihnen das vielleicht auch so mit Toni Morrison? Alles ist persönlich, Frau Hassas?
Ja, es ist ähnlich wie Frau Sanyal gerade beschrieben hat, dass ich auch sehr blaue Augen als erstes gelesen habe. Das hat mir meine Mutter gegeben, als ich so 13, 14 war. Da hatte sie irgendwie das Gefühl, ich sollte mich jetzt mal eben mit schwarzer Identität auseinandersetzen, auch literarisch. Und ich bin sehr froh, dass sie mir dieses Buch gegeben hat, weil es sich sehr stark eingeprägt hat in mein Gedächtnis. Schien so Geheimnisse zu verraten, also Geheimnisse, die ich in mir trug, wie zum Beispiel diesen Wunsch nach blauen Augen oder diese Sehnsucht oder was es eben macht mit dem eigenen Selbstbild oder den Beziehungen um einen herum. Aber es wirklich irgendwie darauf zu kommen, das aufzuschreiben und es sichtbar zu machen, das kam mir so wahnsinnig beflügelnd, fast beschämend, also irgendwie vor. Und ich finde, ich habe ganz viel von Toni Morrison gelernt in der Hinsicht.
Es ist ja total interessant, also gerade dieses sich nach blauen Augen sehen, da wird ja jeder heute mit den Achseln zucken und sagen, wirklich? Aber das war total dominant. Ich kann mich daran erinnern, ich habe eine Klausur geschrieben, da mussten wir Werbung analysieren. Und ich hatte so ein Bild. Und dann ging ein Mitschüler an mir vorbei, flüsterte mir zu, wenn sie blaue Augen hätte, dann würde das freundlicher aussehen. Und das hat sich also gerade irgendwie, weil man redet ja während Klausur, Klausur nicht. Es hat sich tief in mich eingebrannt. Und als ich Toni Morrison gelesen habe, war das halt wirklich so wie da.
Kommen wir zu Solomons Lied. Es ist nicht leicht, in wenigen Worten diesen Roman zusammenzufassen. Versuchen wir es mal zu dritt. Ich fange mal an. Die Geschichte spielt zwischen 1931 und 1962. Wir sind an den großen Seen in Michigan, wo die Familie von Macon Dead in einer schwarzen kleinstädtischen Community lebt. Im Zentrum steht der Sohn Milkman Dead. Zu den Namen kommen wir später, weil das auch eine besondere Sache ist. Dieser Sohn Milkman begibt sich im Lauf der Handlung auf eine Schatzsuche. Jetzt Sie, Frau Sanyal, was sucht er denn?
Der sucht eigentlich einen Goldschatz, aber de facto sucht er seine eigene Geschichte, weil der ist ja ein Mensch, der trägt nicht seinen eigenen Namen, der weiß nichts über die Geschichte seiner Familie und es ist so eine mythologische Suche. Er geht den anderen Weg, er geht nicht aus den Südstaaten raus, sondern zurück in die Südstaaten und findet dort sehr, sehr viel mehr als das, wonach er geglaubt hat zu suchen.
Jetzt haben wir schon mehrere Facetten. Welche, Frau Hastert, würden Sie noch anfügen? Was wäre noch wichtig zu wissen für alle, die den Roman nicht kennen?
Ah, es gibt so viele, ja, oh Gott, es gibt so viele unterschiedliche Aspekte. Ich weiß nicht, ob ich zu viel verrate, aber ich finde auch die Geschichte, als Milkman dann in die Südstaaten geht und dann auch mit der Brutalität der Südstaaten konfrontiert ist, auch mit der seiner eigenen brutalen Geschichte, den Widerstand, der sich da aufmacht oder dem er da begegnet, also wie sich schwarze Menschen wehren oder zur Wehr setzen, das war zum Beispiel ein Aspekt, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist und an den ich heute immer noch viel denke.
Und wir müssen übers Fliegen reden. Ich finde, wir können nicht über diesen Roman sprechen, ohne über das Fliegen zu sprechen.
Das Fliegen, das Motiv des Fliegens. Erzählen Sie.
Genau, also es gibt halt die Vorstellung, dass schwarze Menschen zurück nach Hause fliegen konnten. Und was ich an diesem Buch so liebe ist, also dass wir ja uns das immer so erklären, naja gut, irgendwie das sind die Menschen, die von den Schiffen gesprungen sind, die lieber den Tod gewählt haben, als irgendwie versklavt zu werden. Das ist ja eine relativ tragische Geschichte und das wird aber immer weitergegeben, als diese Menschen sind nicht gestorben, sie sind nach Hause geflogen. Es gibt eine Alternative, wir haben eine Wahlmöglichkeit. Auch in den schlimmsten Situationen gibt es Wahlmöglichkeiten. Und dass Toni Morrison dieses Motiv so verwendet, dass man denkt, ja, die können wirklich fliegen. Doch, 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 es geht. Irgendwie geht es. Und in gewisser Form geht es natürlich tatsächlich. Und das ist ja die erste Szene des Buches, die ich auch so wahnsinnig liebe. Es ist ja wirklich wie so eine unendlich lange Kamerafahrt um Menschen herum. Da steht jemand auf einem Gebäude, der wird sich darunter stürzen, der wird sterben. Aber in dem Moment, man liest diese Szene, ist sich sicher, der wird jetzt fliegen. Das geht doch. Und dann fliegen die ganzen Federn in die Luft. Und das Fliegen ist die ganze Zeit anwesend. Das geht natürlich nicht um das Fliegen, sondern es geht um die Möglichkeiten. Also ne, dieses Kinder brauchen Flügel und Wurzeln. Und dieses Kind, dem wird von der Gesellschaft gesagt, du kannst dich gar nicht so entfalten.
Ein nächstes Motiv, ich habe es schon angespielt, sind die Namen. Das ist zunächst irritierend. Ne? Macon Dead heißt der Vater. Milkman, der Sohn. Der Vater bekommt den Namen von einem betrunkenen weißen Beamten verpasst. Milkman nennen alle so im Städtchen, weil seine Mutter ihn noch als Halbwüchsigen an die Brust gelegt und gestillt hat. Dann gibt es noch Guitar, also Gitarre, den besten Freund von Milkman. Pilot, die Tante, benannt nach Pontius Pilatus ausgerechnet und dann so Nebenfiguren wie Railroad und Hospital Tommy. Was hat's mit diesen Namen auf sich, Frau Hastas?
Ja, in einer gewissen Form sind diese Namen, das hat Mitusanya ja auch schon gesagt, stehen irgendwo für so eine Entwurzelung oder für eine Geschichte, die sie umgibt oder die Blicke von außen, die auf sie treffen und die sie stehen dann stellvertretend für was. Es erinnert mich so ein bisschen an Ralph Ellisons Invisible Man, also der auch ein Klassiker der afroamerikanischen Literatur, der gesagt hat, der quasi über eine Figur schreibt, die sagt, alles, was die Menschen sehen, sie sehen alles Mögliche, wenn sie mich sehen, aber nicht mich.
Ja, es ist ja auch so tatsächlich, dass es ist ja ein so brutaler Prozess, dass jemand anders dir einen Namen gibt, dass die Familien, die dich versklaven, dir den Namen geben. Dann hast du den Nachnamen von denen. Und dann irgendwie, auch wenn es irgendwie nach der Befreiung, dass dann jemand anders deinen Namen halt falsch einträgt, ist doch egal. Und dass ja auch ein Teil dieser Form, sich selber einen Namen zu geben, ja auch eine widerständige Praxis ist. Und was ich halt total liebe, ist, also der Milkman Dad kommt halt aus der Familie des ersten Doktors. Deshalb ist die Straße, in der die leben, haben auch alle Leute, die da gewohnt haben, Doctor Street genannt. Und dann sagt die Stadtverwaltung, die wollen halt nicht, dass irgendwie schwarze Menschen gefeiert werden in Namen, sagen, nö, dürft ihr nicht Doctor Street nennen. Und dann nennen die alle nicht Dr. Strait. Mhm. Und das liebe ich so sehr. Also, weil man sich ja nicht vorstellen kann, ist das Doktor natürlich noch so präsent darin. Und das sind ja Praxen, die immer noch weitergehen. Also mein Name ist falsch geschrieben, weil irgendwie der aus dem bengalischen Alphabet irgendwie natürlich transkribiert werden musste. Und das war dem Standesbeamten egal. Der hat den halt falsch geschrieben. Oder dass ich meinen eigenen Namen nicht richtig aussprechen kann, weil er natürlich Deutsch ausgesprochen wird und sich niemand, inklusive meines Vaters, der sich natürlich nicht die Mühe gemacht hat, auch nur mir beizubringen, wie er richtig ausgesprochen wird, weil er dachte, das interessiert ja eh keinen Menschen.
Rassismus und Diskriminierung sind für alle in diesem Roman völlig selbstverständlich. Es ist zugleich immer latente Bedrohung. Weiße wollen uns Schwarzen ans Leben, sagt Guitar an einer Stelle achselzuckend. Und ich möchte mal eine kurze Stelle vorlesen, wie die Figuren untereinander darüber sprechen. Also Ort ist der Barbershop. Anlass: in Mississippi wurde ein schwarzer Jugendlicher totgetrampelt, weil er einer weißen Frau hinterhergepfiffen haben soll. Im Barbershop wird nun diskutiert, wie dieser Vorfall in die Zeitung kommt. Hospital Tommy sagt, na, höchstens auf der Sportseite oder bei den Comics, witzelt ein anderer. Und dann jetzt, Zitat, wo ist denn der Scheißunterschied, brüllte Guitar. Ein Junge wurde totgetrampelt und ihr krakeelt hier rum, wo irgend so ein weißer Arsch das in die Zeitung setzt. Zertrampelt wurde der, tot ist er, weil er nach Scarlett O'Hara-Schnalle nachgepfiffen hat. Wieso hat er das überhaupt gemacht, fragte Freddy. Er wusste doch, er ist in Mississippi. Was hat er denn geglaubt, wo er ist, bei Tom Sawyer? Zitat Ende. Und solche Passagen, mit solchen Dialogen gibt's ganz viele, die sind hart und zugleich so schnottrig witzig. Toni Morrison hat selbst mal den Stil ihres Romans als Invisible Ink bezeichnet, als unsichtbare Tinte. Sie weisen in ihrem Nachwort darauf hin, Frau Sanyal. Was wird denn hier unsichtbar deutlich?
Genau. Also es ist ja so, wenn wir schreiben, lernen wir immer, wir sollen Showing, not Telling machen. Also nicht sagen, dies ist eine kluge Figur, sondern sie darstellen, dass sie klug handelt. Und Toni Morrison macht es halt mit der Struktur ihrer Geschichte, also wie sie die Geschichte erzählt. Und das ist halt noch einmal eine Stufe darüber. Und hier hat man ja auch wirklich das Gefühl, man erlebt Toni Morrisons Bücher ja körperlich. Also man geht da rein und sie verändern einen körperlich. Man geht wirklich da durch und wird einmal durchgeknetet in diesem Roman.
Wie geht's Ihnen damit, mit dieser Sprache, mit diesem Stil, mit diesem Ton, den Toni Morrison anschlägt?
Es fühlt sich deshalb auch so wahnsinnig privat an, weil man denkt, so, das kann man eigentlich der Öffentlichkeit gar nicht so zeigen. Und was ja auch interessant ist, ist eben auch dieser Fall, den Morrison da mit einarbeitet, ist ja ein echter Fall von einem Lynchmord in Mississippi. Und man weiß es einfach, wie ungewöhnlich das war, dass diese Bilder veröffentlicht worden sind von diesem entstellten Körper und was das für eine Betroffenheit auch ausgelöst hat. Aber dann genau diese Szene zu nehmen aus dem Barbershop, die dann quasi eigentlich gar nicht diese vielleicht erwartende Betroffenheit widerspiegeln, weil die Brutalität für sie schon total normalisiert ist. Das Emmett Till ist zwar in Erinnerung geblieben, weil er eben in dieser Zeitung war, aber er steht für sehr viele Lynchmorde, die zu der Zeit eben regelmäßig passiert sind. Und schwarze Menschen hatten gar nicht den Luxus, immer betroffen und traurig darauf zu reagieren. Das heißt, sie zeigt damit auch diese Normalisierung dieser Brutalität.
Und man muss sich erinnern, der Roman ist 1977 erschienen. Das war wirklich noch Realität in Amerika. Aber apropos Sprache. Im selben Jahr 1993, als Toni Morrison den Literaturnobelpreis bekam, da setzten amerikanische Schulbehörden in mehreren Bundesstaaten Solomons Lied auf den Index. Da ging es um explizite sexuelle Inhalte, brutale rassistische Schilderungen, aber auch um die Sprache. Drastische Schimpfwörter, die für Afroamerikaner herabwürdigend seien. Das war das Adjektiv, das benutzt wurde. Und jetzt in dieser deutschen Neuausgabe, da entschuldigt sich förmlich die großartige Übersetzerin Tanja Handels sozusagen dafür, dass diese Worte jetzt so gelassen wurden, wie im Original, also das N-Wort in seiner krassesten Form etwa. Und nicht schwarze Menschen sollten diese Passagen nicht laut vorlesen. Wie geht's denn Ihnen damit, Frau Sanyal?
Naja gut, das ist ja eine immerwährende Debatte. Also wir müssen Sprache verwenden, um Dinge sichtbar zu machen und gleichzeitig reproduzieren wir dann natürlich auch etwas in Sprache. Und ich würde natürlich niemals in einem essayistischen Text das N-Wort verwenden. Aber wie ist das in Figurenrede? Und das sind ja Auseinandersetzungen, die wir immer führen. Und deshalb finde ich dieses Nachwort da hat jemand sich wirklich Gedanken gemacht, wie lösen wir das? Und es wird halt keine guten Lösungen dafür geben. Dass das Buch damals auf den Index gesetzt worden ist, irgendwie um schwarze Menschen zu schützen, ist ja fast, also wenn man es mit heute vergleicht, wo ja Bücher auf den Index gesetzt werden, weil wir wollen es damit nicht mehr auseinandersetzen. Damit wird die großartige Geschichte Amerikas ja beschmutzt. Also so wird ja heute argumentiert. Also da sind wir irgendwie einen Schritt weiter und gleichzeitig einen Schritt wieder zurückgegangen.
Der Roman ist jetzt fast 50 Jahre alt. Frau Hassas, warum sollten wir ihn heute lesen und vielleicht gerade heute? Was macht Toni Morrisons Literatur so aktuell?
Also zum einen ist es einfach ein wahnsinnig literarisches Meisterwerk. Also es ist einfach die Sprache, die Geschichte, all das ist interessant. Es ist einfach ein gutes Buch. So wie viele Klassiker sollte man die einfach lesen. Aber es ist natürlich auch ein politisches Buch. Mito Sanyal hat es gerade angesprochen, in einer Zeit, wo gerade vehement auch in die US-amerikanische Geschichte versucht wird, wieder umzudeuten als glorreiche Geschichte, wo in Washington D.C. das Smithsonian Museum of African American History gesagt bekommt, bitte, ihr könnt die Geschichte der Versklavung nicht so brutal erzählen, macht das mal nicht so negativ. All diese ganzen Initiativen wirklich bedrohen, schwarze Perspektive, afroamerikanische Perspektive und schwarze Geschichte wirklich auszulöschen. Teilweise ist Toni Morrisons Roman auch deshalb wahnsinnig wichtig. Aber es erzählt von Leuten, die eben suchen nach Zugehörigkeit, die Fragen von Identität, von Widerstand, von was es einfach bedeutet, als Person aufzuwachsen oder durch das Leben zu gehen, die permanent missachtet oder nicht beachtet wird. Das sind alles Themen, die, glaube ich, heute immer noch relevant sind. Also auch heute, wo wir mitten in Zeiten auch des globalen Rechtsrucks leben. Das heißt, Toni Morrison kann man aus vielen unterschiedlichen Gründen gerade jetzt sehr dringend lesen.
Eine letzte Geschichte müssen Sie uns noch spendieren, Frau Sanyal. Sie haben Toni Morrison mal persönlich getroffen. Wie war das?
Ich habe Toni Morrison in Essen, ich glaube, es war kurz nachdem sie den Literaturnobelpreis hatte, da war sie auf einer Europatour, nehme ich an, und bin danach zu ihr gegangen, weil sie immer so wahnsinnig wichtig für mich war und habe ihr das gesagt und sie guckte mich wirklich so ein bisschen überrascht an und meinte, warum? Und das hat mich in dem Moment wirklich tief getroffen und gleichzeitig war es auch egal. Also weil Toni Morrison, was man über Toni Morrison wirklich wissen muss, sie hat nicht für weiße Menschen geschrieben, sondern irgendwie, sie hat sehr, sehr, sehr explizit gesagt, irgendwie ihr erstes Publikum sind schwarze Menschen in der Regel in den Südstaaten, deren Erfahrung sie in das Zentrum setzt. Andere Menschen dürfen die Bücher natürlich selbstverständlich lesen, aber die müssen die emotionale Reise zu diesem Buch machen. Denen erklärt Toni Morrison nicht, guck mal, ich zeige euch jetzt mal dieses komische Phänomen Rassismus und bitte, bitte versteht es, sondern das ist selbstverständlich gesetzt. Und deshalb sind diese Bücher ja auch so revolutionär. Man geht da rein und denkt, ach, so geht das. Es geht einfach, das mit dieser Selbstverständlichkeit zu schreiben. Und ich habe die Bücher natürlich gelesen und mich als Teil der Community, der angesprochenen Community gefühlt, um dann zu merken, nee, bin ich nicht. Also ich bin nicht schwarz. Also ich bin eine Person of Color, aber ich bin nicht schwarz. Ich bin Deutsche und trotzdem macht es nichts. Und das ist halt das Wunderbare an ihren Büchern.
Solomons Lied, der Roman von Toni Morrison, jetzt wieder auf Deutsch. Neu übersetzt von Tanja Handels, erschienen im Rowohlt Verlag, 480 Seiten zum Preis von 28 Euro. Mito Sanyal hat das Nachwort beigesteuert. Und jetzt ganz herzlichen Dank Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und natürlich auch Ihnen, Alice Hastas. Alles Gute Ihnen beiden.
Vielen Dank.
Gleichfalls.
Straßenkritik.
Mein Name ist Stella Köhler und ich sitze im Wiener Stadtpark gerade. Und das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Educated von Tara Westover. Und da geht es um ihr Leben und sie ist in einer sehr strengen mormonischen Familie aufgewachsen, auch sehr abgeschottet von der Gesellschaft. Also sie waren nie beim Arzt, sie waren nicht in der Schule, sie haben kein Birth Certificate und sie beschreibt da eben, wie sie dann trotz ihrer strengen mormonischen Familie irgendwie gelernt hat, wie wichtig es ist, sich zu bilden. Und das fand ich einfach, die Message fand ich sehr wichtig und einfach so eine andere Lebensweise kennenzulernen, fand ich auch sehr, sehr spannend einfach. Und es ist total gut geschrieben, sehr fesselnd, also ich konnte es gar nicht weglegen und ja, kann ich sehr, sehr empfehlen.
In Österreich, in Wien, treffen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Stella Köhler war dabei mit ihrem Tipp von Educated, a Memoir von Tara Westover. Die deutsche Ausgabe gibt es unter diesem Titel Befreit, wie Bildung mir die Welt erschloss. Bei Kiepenheuer und Witsch im Taschenbuchverlag erhältlich. Übersetzt von Eike Schönfeld. 448 Seiten kosten 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit einem Debüt aus Großbritannien, dem ersten Roman von Eugene McKenna. Sie hören es am Namen, das ist ein Ire, der allerdings in England lebt und dort in London und drumherum spielt. Hitzetage, wie der Roman auf Deutsch heißt. Passt gerade zum Wetter, aber ob es wirklich heiß hergeht, das weiß unsere Kritikerin und Kollegin Katharina Teutsch. Sie ist im Studio. Alle guten Morgen, Katharina.
Guten Morgen.
Der Roman beginnt mit einem Walfisch, der mitten in London in der Themse feststeckt, habe ich gelesen. Ich meine, das Buch wurde in England schon vor 2 Jahren veröffentlicht, aber wir sind ja seit der dramatischen Bergungsversuche mit Wal Timmy in Deutschland irgendwie ganz anders geprägt. Wenn man hört, Wal steckt fest, was hat es denn mit dem Wal auf sich da, dem Englischen?
Ja, das ist wirklich zu komisch. Also der Autor konnte da wirklich von unserem Wahltimmy noch nichts wissen vor 2 Jahren, als der Roman erschienen ist in England. Aber ich habe das mal recherchiert. Es gab tatsächlich mehrere Wale, die eingedrungen sind ins Stadtgebiet. Also 2006 ist ein sogenannter nördlicher Entenwal sogar bis ins Zentrum von London hat sich fortbewegt und musste dann da geborgen werden. Und vor 5 Jahren oder so, gab es dann nochmal so einen Fall, da ist ein Wal in Richmond irgendwie gestrandet. Und ich denke, darauf bezieht sich der Autor. So, jetzt muss man aber sagen, in dem Roman geht es eigentlich nicht wirklich um den Wal, aber der Wal ist irgendwie so eine Art Einstiegsbild und wird auch als Metapher verwendet, denn es geht natürlich um Geheimnisse, um dunkle Geheimnisse, die im Laufe dieses Freundschafts- und Familienromans irgendwie aufgeschlüsselt werden. Und da ist dieser Wal so eine Art Elefant im Raum.
Mhm. Evenings and Weekends heißt der Roman im Original und es soll laut Klappentexte eine Freundschaftsgeschichte sein. Du hast es ja auch schon gesagt, Katharina, es geht um Freunde. Wen lernen wir denn kennen in diesem Buch?
Also wir lernen eine ganze Reihe von Leuten kennen, vor allem aber die Freunde aus Kindertagen, Ed, Phil und Maggie. Die drei waren auf der gleichen Schule, sind alle in einer Kleinstadt vor London aufgewachsen und alle hat schließlich nach London verschlagen, um dort der, Trostlosigkeit, kann man sagen, die solche Provinzstädte ja so oft an sich haben, zu entfliehen. Und auch ihrer Jugend zu entfliehen. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gibt dunkle Geheimnisse. Die drei, auf die sich der Roman hier konzentriert, die leben in London. Maggie ist Künstlerin, jobbt aber seit 8 Jahren in einem Café. Ed ist Kurierfahrer für so einen Kurierdienst. Das heißt, die machen auch alle so ein bisschen prekäre Jobs, versuchen sich irgendwie ihren Lebensstil so im bohemianhaften Stadtteil Hackney zu finanzieren, merken aber ziemlich schnell, dass es ganz schön anstrengend ist, in London ein Leben zu führen, was sie sozusagen aus der Provinz ja ursprünglich mal herausgetrieben hat.
Und was für ein Roman entsteht dann? Ist das mehr so ein Lebensgefühl, Stimmungsbild von diesen Figuren oder gibt es auch wirklich eine Geschichte?
Also, was ich noch vergessen habe zu sagen, es ist ein Roman, der ganz stark in der queeren Szene angesiedelt ist. Und die verdrängte Homosexualität von Ed, ne, das ist die eine Figur, die eigentlich heterosexuell ist und mit Maggie zusammenlebt seit der Schulzeit. Das ist sozusagen der weiße Wal im Raum der Romanhandlung. Und mit diesem Wal schwimmen wir sozusagen die Themse entlang zurück in die Kindheit dieser jungen Leute, in das Leben in der Provinz. Wir lernen die Eltern dieser Kids kennen. Wir lesen von ihrem kleinen Mittelschichtsglück, aber auch von ihren verpassten Lebenschancen, ihren ungelebten Träumen. Da gibt es zum Beispiel die Mutter Rosaline, das ist die Mutter von Phil, die ist aus dem erzkatholischen Dublin einst nach London geflohen. Jetzt muss sie immer öfter an eine alte Schulfreundin von damals denken, zu der sie sich hingezogen gefühlt hat. Also Eugene McKenna bringt diese Generation da miteinander in den Dialog.
Und was für England zeigt sich im Buch, also mit den Figuren, mit dem Ort London, wo der Ire McKenna ja auch lebt?
Ja, London, das ist einerseits ein Ort, an dem jeder das Leben führen darf, das ihm passt. Bei McKenna ist das London der Homosexuellen, der Ausschweifung, aber auch der Einsamkeit, des dauerhaften Stress und der geplatzten Träume. Ed und Maggie zum Beispiel müssen unglaublich hart
in diesen typischen Malocher-Jobs, Gelegenheitsjobs ackern, um sich ihr kulturell inspirierendes Leben in London überhaupt leisten zu können. Und am Ende kapitulieren sie und wollen in das Vorstadtleben ihrer Kindheit zurück. Die Maggie ist nämlich schwanger und dann geht es eben immer darum, lebt man in der Provinz oder lebt man in der Stadt?
Der Roman ist ja auch schon von der englischen Kritik mit Sadie Smiths berühmtem London-Roman Zähne zeigen verglichen worden, Katharina. Ich meine, so Anfang der Nullerjahre war das, also schon eine ganze Weile her. Hinkt der Vergleich oder stimmt's?
Also mir ist klar, wo so ein Vergleich herkommt. Das ist so ein bisschen wie mit den Familienromanen, die nach den Korrekturen von Jonathan Franzen aus dem mittleren Westen in den USA erschienen sind. Dann hieß es irgendwie immer, auf jedem Klappentext ist wie Jonathan Franzen. Also Sadie Smith hat ja vor allem ein multikulturelles London damals sichtbar gemacht für über 20 Jahren. Und hier bei McKenna lernen wir eher so ein unaufgeregtes Leben der englischen unteren Mittelschicht kennen. Das sind ja alles so weiße Vorstadtkids, um die es geht und eben diese homosexuellen Szene. Was ich ganz bemerkenswert fand, und zwar durchaus nicht nur im positiven Sinne, das ist die epidemische Entscheidungsschwäche aller Figuren. Die können sich einfach nie entscheiden, was sie wollen, wofür sie kämpfen, nicht mal wen sie eigentlich mögen, ob sie jetzt homosexuell sind oder hetero oder beides. Also eigentlich ist das ja alles auch gar nicht mehr so ein großes Problem in unserer heutigen Zeit. Es ist so ein gewisser Egozentrismus der Millennials am Werk, dem wir bei der Arbeit am Ich zusehen können.
Und kurz, was ist mit dem Wahl? Kommt er durch?
Also, wie wir in Deutschland ja jetzt aus eigener Anschauung wissen, eine Wahlrettung, die geht selten gut aus. Und insofern muss auch der englische Wahl am Ende dran glauben.
Dankeschön, Katharina Teutsch, über Hitzetage, den Roman von Eugene McKenna, jetzt auf Deutsch im Residenzverlag erschienen, übersetzt von Hans-Christian Oeser und Alexandra Tietze-Grabeck. 360 Seiten der Umfang, 26 Euro der Preis. Alle diese Angaben sowie auch die Besprechung von Katharina Teutsch lesen in Ruhe nach in der DLF-App oder auf deutschlandfunkkultur.de. Jede Woche rufen wir in der Lesart Buchhändlerinnen und Buchhändler in ganz Deutschland an, um uns schöne Lektüre-Tipps zu holen. Heute weiten wir aber mal den Blick und telefonieren nach Paris, jawohl, wo Pierre Stapf Le Neuvième Pet leitet, die deutsche Buchhandlung. Bonjour, Monsieur, bienvenue im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Tag, bonjour nach Deutschland.
Ihr Haus liegt in der Rue Bonaparte, mitten in Saint-Germain-des-Prés, dem schon literaturklassischen intellektuellen Viertel und gar nicht weit weg vom Verlagshaus Grasset, das seit dem Frühjahr ja auch in unseren und in den internationalen Schlagzeilen ist. Scharenweise sind Autorinnen und Autoren haben den Verlag verlassen. An die 200 sind es inzwischen, nachdem der langjährige Verleger Olivier Norat entlassen wurde vom milliardenschweren Eigentümer, der offensiv als Rechter auftritt. Herr Stapf, hat dieses Beben von Grasset in Wellen auch Ihre Buchhandlung erreicht?
Ja, natürlich. Also schon, wie Sie es sagten, ist der Verlag ja liegt gerade um die Ecke. Und das ist natürlich ein Symbol von was in der Verlagswelt generell passiert, in Frankreich, aber auch in anderen Ländern, wie Großkonzerne langsam an die Verlage rankommen, sie auch politisieren. Und diese Finanzialisierung wird dann natürlich immer gefährlicher für die Unabhängigkeit der Verlage und auch deren Autoren. Wie Sie sagten, über 200 französische Autoren sind mittlerweile aus dem Verlag ausgetreten. Und jetzt kommen auch immer noch mehr ausländische Autoren dazu. Sogar die Nobelpreisträgerin Han Kang ist auch fort von dem Verlag. Und die Frage ist halt, ob diese Strategie überhaupt eine gute ist. Also für den Verlag selbst natürlich. Vincent Bolloré, der halt dieser große Finanzmensch ist in Paris und mit rechtsradikalen Ideen auch immer näher wird, hat inzwischen ziemlich viele Medien und auch jetzt diesen Verlag. Aber es scheint vielleicht eine sehr schlechte Strategie für ihn zu sein, weil das Symbol ist halt ziemlich schlecht auch hier.
Kamen da Kundinnen und Kunden auch in Ihrem Buchladen und haben mit Ihnen darüber gesprochen oder war das so Thema auch?
Ja, natürlich, weil es gibt auch ziemlich viele Autoren, die hier in der Gegend leben und in diesem Verlag Bücher veröffentlicht haben und die auch hier auch regelmäßige Kunden sind und die halt ziemlich erschüttert waren durch diese ganze Affäre.
Kommen wir nun aber zu Ihren Empfehlungen, Herr Stapf. Wir beginnen mit einem Roman aus Österreich von Xaver Bayer, ein hochdekorierter Autor, nicht so bekannt bei uns, vielleicht auch, weil es 20 Jahre gedauert hat, bis jetzt ein neuer Roman erschienen ist. Hauch heißt er, und den legen Sie uns ans Herz. Warum?
Absolut. Es ist ein gerade erschienener Roman im exzellenten österreichischen Verlag Jung und Jung. Und wie Sie es gerade sagten, erwarteten wir diesen Roman seit über 20 Jahren, weil inzwischen kamen nur Erzählungen und ein paar Gedichte raus von ihm. Und hier ist er so zurück mit einem ziemlich seltsamen und eigenartigen Roman. Es handelt sich nämlich um einen Briefroman. Das ist eine ziemlich selten gewordene Form, würde ich sagen. Und diese Form erlaubt ihm eben eine äußerst reduzierte Handlung zu haben. Es sind nur zwei Protagonisten, die sich schreiben und deren Beobachtungen der Leser verfolgt. Also auf der einen Seite gibt es Veit, einen Schriftsteller, der sich auf einen alten Bauernhof auf dem Land zurückgezogen hat und dort herumwandert. Und auf der anderen Seite gibt es Dora, seine Freundin, eine Übersetzerin, die in der Stadt geblieben ist und von dort aus ihre Eindrücke liefert. Also das Hauptthema des Romans ist natürlich die Distanz, wie es ist, getrennt zu leben. Aber auch, es ist auch ein Roman über die hochmoderne Gegenwart, die zwei Figuren betrachten und auch dann schamlos kritisieren. Der Brief, also als Form, ist natürlich ein altmodisches Mittel zu kommunizieren in unserem Zeitalter, wo alles schnell und schriftlos im Lauf ist. Und der Reiz dieser Altmodigkeit ist in diesem Buch, finde ich, unleugbar. Und man freut sich sowohl an den bösen Beschreibungen der technologischen Modernität als auch an den lyrischen Äußerungen dieses Landschriftstellers, der natürlich auch vielleicht ein Selbstporträt ist von dem Autor.
Auch der Roman von Xaver Bayer, jetzt im Verlag Jung und Jung erschienen. Wir bleiben in Österreich mit Maja Haderlapp, inzwischen sehr prominente Autorin aus Kärnten, Bachmann-Preisträgerin. Herr Staff, Sie haben Ihren Roman Nachtfrauen ausgewählt. Was ist das für ein Buch, das Sie anscheinend sehr beeindruckt hat?
Absolut. Auch ein österreichisches Buch, selbst wenn es mit Xaver Bayers Buch nicht viel gemeinsam hat. 2023 bei Surkamp entschieden und mittlerweile auch als Taschenbuch erhältlich. Maja Haderlapp ist einfach eine wunderbare Autorin und Lyrikerin, die aus Kärnten stammt, das haben Sie auch gerade gesagt. Und dieser Ursprung, also dieser kärntnerische Ursprung, ist in ihrem Werk besonders wichtig, da sie aus der slowenischen Minderheit stammt, eine in Deutschland nicht sehr bekannte Lage, mit der sie sich schon mit ihrem vorherigen Roman Engel des Vergessen beschäftigt hatte. Und in diesen Nachtfrauen kehrt also die Hauptprotagonistin Mira nach Südkärnten zurück, um ihre Mutter bei ihrem Umzug ins Altersheim zu betreuen. Und diese sehr konkrete Reise verwandelt sich schnell in eine Zeitreise, denn dieser Ort der Kindheit, wo sie aufgewachsen ist, lässt Spuren aus der Vergangenheit auftauchen, insbesondere Spuren ihrer Ahnen. Daher auch der Titel Nachtfrauen, den ich sehr schön finde. Also die weibliche Bedingung, die schwierige Lage der slowenischen Minderheit in Kärnten, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs, aber auch das Gewicht der Religion. Das sind alles die Themen, die das Buch durchqueren, in einer wirklich hochpoetischen Sprache, die eben versucht, diese eindrucksvollen Frauenfiguren aus der Nacht zu treiben, um sie ins Licht dieser sehr schönen Generationsporträts zu bringen. Und wie man auf Französisch sagt, le hasard fait bien les choses, das heißt, der Zufall kriegt die Sachen manchmal gut hin. Deswegen verrate ich Ihnen auch, dass Maja Haderlapp heute Abend hier um 6:45 in der Buchhandlung sein wird, um eine Lesung zu machen aus diesen verschiedenen Büchern.
Das ist aber ganz charmant, wunderbar. Dann grüßen Sie mal auch vom Deutschlandfunk Kultur, wir lesen Sie nämlich auch sehr gerne. Also, Sie haben es vorhin gesagt, im Surkamp Verlag ist dieser Roman veröffentlicht, Nachtfrauen von Maja Haderlapp. Und zum Dritten hören wir von Ihnen, Herr Stapf, noch von einem Buch in buchhändlerischer und vielleicht sogar Pariser Sache oder ganz absolut bestimmt Pariser Sache, die Buchhandlung der Exilanten, geschrieben von Uwe Neumarm, Germanisten und Romanisten. Was lesen wir denn hier, Herr Stapf?
Ja, ein wunderbares Buch, das vor kurzem bei Beck erschienen ist und auch sofort von der Presse gelobt wurde. Der Untertitel ist an sich schon ein ganzes Programm, Paris 1940, Zuflucht und Widerstand. Es handelt sich nämlich in diesem fesselnden Essay, der sich wie ein Roman liest, um zwei legendäre Buchhändlerinnen und Buchläden in Paris. Also auf der einen Seite ist Sylvia Beach und ihr Shakespeare & Company Laden, den es immer noch gibt. Und Adrienne Monnier und ihr La Maison des Amis des Livres, das Haus der Bücherfreunde. Man kennt natürlich die sehr berühmte Geschichte von James Joyce und seinem Roman Ulysses, die aber nur eine der tausend Abenteuer ist, die sich in diesen Buchhandlungen spielte. Weniger aber die Kriegszeit im besetzten Paris, in der sich diese zwei unglaublichen Frauen sich bemühten, ihren Freunden zu Hilfe zu kommen. Insbesondere die deutsch-jüdischen Freunde, wie zum Beispiel Walter Benjamin, Krakauer oder Gisele Freund. Es handelt sich also um ein Porträt dieser Frauen, aber auch ein Porträt der Stadt in einer Paris, in einer dunklen Zeit. Und natürlich, wie schon der Untertitel sagte, um eine Metapher der Buchhandlung als Ort des Zufluchts und des Widerstands. Und da wollte ich nur als kurze Anekdote Ihnen erzählen, dass auch unsere Buchhandlung, Le Neuvième Pays, die damals natürlich nicht diesen Namen trug, wo es aber schon eine Buchhandlung gab. Diese Buchhandlung war in den 40er Jahren auch ein Platz der französischen Résistance. Wir haben nämlich vor kurzem einen alten Zeitungsausschnitt entdeckt, der berichtete, dass Geneviève de Gaulle, also Charles de Gaulles Nichte, hier von der Gestapo festgenommen wurde.
Sehen Sie, Herr Stapp, das ist wunderbar, dass Sie auch auf Ihre Buchhandlung nochmal zu sprechen kommen. Ich wollte Sie nämlich auch noch fragen für unsere Hörerinnen und Hörer, die vorhin vielleicht den Namen gar nicht so verstanden haben. Le Neuvième Pays, das neunte Land, das ist absolut natürlich eine literarische Anspielung auf ein Peter Handke-Werk. Erläutern Sie uns den Hintergrund noch.
Ja, es klingt natürlich etwas mysteriös, wenn man es so hört, das neunte Land. Die meisten Leute fragen sich, ist das jetzt eine Metapher für Deutschland oder für was? Es ist eigentlich eine Metapher in der Tat von Peter Handke, die er selbst aus einem slowenischen Erzählungsband hält, die er aber am Ende eines seiner Romane die Wiederholung benutzt. Und das neunte Land wird dort als Land der Erzählung bezeichnet. Das neunte Land ist also das Land für alle Erzähler und für alle Leute, die Erzählungen mögen.
Wunderbar, Herr Stapp. Vielen, vielen lieben Dank. Ich nenne noch mal den Titel vom Uwe Neumar, die Buchhandlung der Exilanten, ist bei C.H. Beck erschienen. Ja, und Dankeschön für Ihre Tipps. Paris von Pierre Stapp von der Buchhandlung Neuvième Pays. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder, Herr Stapp. Alles Gute.
Ja, gerne. Vielen Dank für diese Einladung.